Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Der Ball rollt wieder in der Futsal Liga West und damit nehmen wir hier am Futsal Dienstag auf meinsportpodcast.de dann auch wieder unseren Dienst auf. Wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus und natürlich vor allem unser Futsal-Experte Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de. Hallo Heinz-Peter.
Ich grüße dich, Malte.
Du hast dich am Wochenende auch wieder vor Ort rumgetrieben, in Anführungsstrichen, war es beim PCF Mülheim. Zum Spiel Mülheim gegen Wuppertal kommen wir gleich, aber es war ja einiges los an diesem Spieltag. Unter anderem hat ja auch der Tabellenführer Sennestadt eine Niederlage kassiert, 3-4 gegen die Holzpfosten Schwerte verloren. Das hat dann auch Auswirkungen natürlich auf die Tabellenspitze. Wir kommen da gleich zu, wir fangen aber vorher an mit dem Duell Münster gegen Black Panthers Bielefeld. Das war eine torreiche Partie. Am Ende gewinnen die Black Panthers mit 8-6. Und Goran Novakovic, der Trainer der Bielefelder, der stand uns Rede und Antwort.
Wir sind zufrieden natürlich mit dem Ergebnis und mit den 3 Punkten in Münster, die natürlich nie leicht zu holen sind dort. Auch in weiten Teilen des Spiels war Münster auch auf Augenhöhe. Da hat uns in vielen brenzligen Situationen auch Mike Krüwatz mit super Paraden im Spiel gehalten. Gerade am Anfang haben wir uns als sehr effektiv bewiesen und auch die Chancen schnell genutzt. Und im weiteren Verlauf des Spiels haben wir eigentlich unsere Cleverness immer sehr gut ausspielen können. Ja, und vielleicht dann diesen einen Tuck dann auch besser gewesen zum Schluss. Daher auch Kompliment an Motta und seine Mitstreiter. Sehr gute Leistung. Ich bin mir sicher, dass diese Mannschaft sicherlich auch am Ende nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Ja, und nun richten wir unser Augenmerk ja auch auf unser erstes Heimspiel jetzt in der Rückrunde gegen Mülheim. Da ist der Trainer auch jetzt gefragt, auch die Emotionen in die richtigen Bahnen zu lenken. Da die Spieler ja natürlich noch die ganzen Social-Media-Kommentare der Mülheimer im Kopf haben, die unseren Zwangsabstieg gefordert haben und 15-Punkte-Abzug und sowas. Das ist natürlich in den Köpfen drin geblieben, sind sehr motiviert, aber das muss dann in richtige Bahnen geleitet werden.
Heinz-Peter, da müssen wir natürlich dann gleich nochmal Bezug drauf nehmen auf das, was Goran eben gesagt hat. Das nächste Spiel gegen Mülheim, ganz besondere Partie aufgrund dieser Vorgeschichte.
Ja, ganz ehrlich kann ich zu der Vorgeschichte relativ wenig sagen. Ich habe da auch nichts gelesen, nichts mitbekommen. Ich habe schon eine gewisse Unruhe gespürt. Insgesamt bei dem einen oder anderen, dass eben die Black Panthers zum Spiel in Düsseldorf nicht angetreten sind, weil die Düsseldorfer die Punkte zu der Zeit ja schon sehr gut gebrauchen konnten und möglicherweise auf dem Court gegen die Black Panthers die 3 Punkte eben nicht geholt hätten. Aber ich habe da jetzt nichts gelesen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt schon etwas länger bei Facebook nicht mehr unterwegs, teilweise auch aus diesen Gründen, sondern über Twitter und Instagram mache ich dann halt eben mein Social Media und das reicht dann an der Stelle auch. Aber ich komme dann trotzdem vielleicht einfach mal zum Spiel.
Genau.
Also grundsätzlich haben die Münsteraner schon, wie Goran es auch sagt, teilweise auf Augenhöhe agiert, aber teilweise reicht dann am Ende des Tages eben nicht. Die individuelle Qualität der Black Panthers, sie trainieren ja immer noch nicht, ist so groß, dass sie so ein Spiel dann eben auch gewinnen können. Manchmal stelle ich mir vor, man möge sich vorstellen, die Mannschaft trainiert jetzt auch noch regelmäßig. Dann wäre sicherlich auch das Mitspielen um den Titel in der Futsal-Liga West drin. Aber es ist so nicht. Und am Ende des Tages haben sie das Spiel dann auch verdient in Münster gewonnen, weil sie auch nach vorne hin, und das haben wir auch schon mehrfach und sehr häufig gesagt, eine unfassbare Qualität haben. In diesem Fall exemplarisch dafür, Nadir Seruk hat 2-mal getroffen, Hakim Altan hat 2-mal getroffen und Dennis Lobitz, der eine sehr gute Entwicklung gemacht hat, hat 2-mal getroffen. Und beim UFC gab es 6 verschiedene Torschützen. Das ist auch sicherlich eine Qualität, aber trotz allem hat es nicht gereicht. Trotz des neuen Coaches nicht, Ronaldo Milani, der auch schon mal Bayer Uerdingen in der Futsal-Liga West gecoacht hat vor einigen Jahren, der jetzt neu bei den Münsteranern an den Start gegangen ist, auch als hauptamtlicher Coach, auch mit dem Ausblick Futsal-Bundesliga. Aktuell sollten sie den Blick aber lieber nach unten richten. Ich weiß, es ist immer ein Prozess, wenn man Strukturen verändert, wenn man neue Leute in den Verein holt, die auch andere Vorstellungen von Dingen haben, wenn ein Trainer eine Mannschaft neu formen möchte, dann dauert das immer, dann kann man nicht erwarten, dass von einem Tag auf den anderen da sich sofort die Erfolge einstellen. Und in diesem Prozess befinden sich die Münsteraner gerade. Und problembehaftet ist vor allen Dingen die Defensive, das hat man auch in diesem Spiel wieder gesehen, 8 Gegentore, insgesamt schon 53 Gegentore, das ist definitiv zu viel. Und um nochmal auf diesen Prozess zu sprechen zu kommen, dieser Prozess darf einfach nicht zu lange dauern, weil sonst könnte der Prozess dazu führen, ja, dass im Ernstfall das Ganze in diesem Jahr so endet, dass die Münsteraner aus der Futsalliga West absteigen, und das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Am Ende haben die Bielefelder dieses Spiel verdient gewonnen. Die Münsteraner sollten zusehen, dass sie jetzt endlich auch Punkte holen.
Sie stehen auf Platz 7 mit 11 Punkten, die Black Panthers Bielefeld mit 18 Punkten auf Platz 4, und wir hören noch Raul de Acevedo.
Ja, das Spiel war gewiss auf Augenhöhe, obwohl vom Spielablauf her das schon so gewollt war von uns, von mir, dass wir erstmal in der ersten Halbzeit uns auf die Defensive konzentrieren. Da ich ja versuche, mit den Jungs während dem Spiel etwas zu trainieren, weil es tatsächlich so ist, dass wir keine Halle haben. Das war für mich tatsächlich schwer zu glauben, dass es sowas noch existiert bei uns in Deutschland. Ja, aber in der zweiten Halbzeit haben wir dann halt gesehen, wir haben dann in 7 Minuten 4 Tore gemacht, klar, und dann hat Münster auf Flying Goalie umgeschaltet, und da wir wieder mit drei neuen Spielern dabei waren, war das natürlich sehr schwierig für die neuen Spieler, die defensive Arbeit vor Ort gezeigt zu bekommen. Nichtsdestotrotz, sind die 3 Punkte wichtig. Jetzt müssen wir nächsten Samstag gegen Mülheim ran, und da müssen wir auf jeden Fall alles dafür tun, dass die 3 Punkte dann auch in Bielefeld bleiben.
Und damit kommen wir zum nächsten Spiel, damit kommen wir zu den Düsseldorfern, die jetzt zu den Black Panthers ja schon fast aufgeschlossen haben, 17 Punkte haben, die Black Panthers haben, wie eben gehört, 18, und die Düsseldorfer, die haben am Wochenende gepunktet, mit 8:5 den FC Schwerte geschlagen. Düsseldorf setzt sich mehr und mehr ab.
Man kann sogar von einem kleinen Mittelfeld sprechen in der Liga, in dem sich Düsseldorf, Schwerte und eben die Black Panthers befinden. Trotz allem sollten sie immer noch so einen kleinen Blick nach unten richten. Also ich denke, 3 bis 5 Punkte werden noch so ungefähr möglich sein für einen Klassenerhalt. In diesem Spiel haben sie den erwarteten Pflichtsieg eingefahren, aber sie mussten schon, obwohl sie 13 Spieler im Kader hatten, also eine wirklich homogene und große Truppe beisammen für dieses Match, mussten schon hart arbeiten für diese 3 Punkte. Also der FC Schwerte hat sich in Düsseldorf, wie vielleicht der eine oder andere erwartet hat, nicht abschlachten lassen. Die Düsseldorfer hatten insgesamt, wie ich gerade schon sagte, 13 Mann im Kader. Davon haben 9 Spieler eine Torbeteiligung erzielt. Herausheben möchte ich da an dieser Stelle Fedor Brack mit 2 Toren und einem Assist. Und Ben Haller mit 2 Toren und einem Assist. Ben Haller war es auch zusammen, der mit Adi Frebertz, österreichischer oder zukünftiger österreichischer Nationalspieler, noch haben sie ja kein Länderspiel gemacht, für die Entscheidung, denke ich, in diesem Spiel gesorgt hat. In der 32. Minute, da stand es 5:3 für Düsseldorf, hätte durchaus noch was passieren können. Aber dann schossen die beiden eben das 6 und das 7:3 innerhalb von einer Minute. Da war das Ding gelaufen. Beim FC Schwerte ist es so, sie haben die Winterpause genutzt offensichtlich, um sich weiter zu stabilisieren, um weiter in der Liga anzukommen. Nur leider ist es dafür jetzt zu spät. Trotz allem nicht zu spät, um einfach Spiele zu machen, um Erfahrungen zu sammeln, um gestärkt dann eben auch aus einem Abstieg hervorzugehen und im nächsten Jahr wieder neu anzugreifen, weil Cäsar würde sagen, Alea Iacta Est, die Würfel sind gefallen oder der Würfel ist gefallen. Der FC Schwerte wird die Klasse nicht mehr halten können, aber trotz allem haben sie sich in Düsseldorf gut verkauft. Francesco Gara hat sich eine gelb-rote Karte eingefangen. Sein Verwandter, ich weiß nicht, ob es sein Bruder ist, Anselmo Gara, hat immerhin 2 Tore erzielt. Sie haben sich gewehrt bis zum 5:3, aber sie werden halt nicht mehr die nötigen Punkte holen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Und die Düsseldorfer haben sich ein Stück weit ins Mittelfeld abgesetzt. Das tut der Mannschaft sicherlich gut.
Und dann gucken wir zu deinem, in Anführungsstrichen, Verein PCF Mülheim. 4:1 hat der gegen den Wuppertaler SV gewonnen. Auch ganz wichtige Punkte natürlich für die Mülheimer, die zwar immer noch auf einem Abstiegsplatz stehen, aber mit den Münsteranern auf Platz 7 schon mal punktetechnisch gleichgezogen haben. Du warst vor Ort.
Ja, ich war vor Ort, und die Vorzeichen waren ja auch besonders vor dem Spiel. Du sprichst es an, Abstiegskampf, wichtige Punkte für den PCF. Vor Wochenfrist waren Spieler der beiden Mannschaften noch brüderlich vereint beim Länderauswahlturnier in Duisburg. Jetzt ging es gegeneinander. Es hatte eine enorme Bedeutung, dieses Spiel. Mülheim vor dem Spiel 8 Punkte, die Wuppertaler 12 Punkte. Der direkte Vergleich stand zu der Zeit noch pro WSV, nämlich mit 2:1 hatten die Wuppertaler das Hinspiel zu Hause gewonnen. Nach diesem Spieltag gibt es nur noch erstmal einen weiteren Spieltag mit herausfordernden Gegnern, sowohl für den PCF, die müssen zu den Black Panthers nach Bielefeld, der WSV spielt zu Hause gegen die MCH. Dann gibt es erstmal wieder eine dreiwöchige Pause. Also das war schon ordentlich Druck auf dem Kessel. Und so sind beide Mannschaften dieses Spiel auch angegangen, nämlich sehr kontrolliert, sehr stabil. Marcel Losfeld hätte seine Freude gehabt, eine gute Grundordnung von beiden Mannschaften. Also das war schon sehr ansehnlich, was vor allen Dingen die beiden Teams in der Defensive gespielt haben. Der WSV war, ich würde mal sagen, in den ersten 10 Minuten des Spiels schon spielbestimmender, hatte mehr vom Spiel, ohne die ganz große Durchschlagskraft nach vorne zu entwickeln. Und der PCF setzte auf Konter, versuchte auch seine Defensive stabil zu halten, ist auch sehr gut gelungen. Eben dann auch besser als beim WSV. Bekanntlich Schwächen nach vorne, defensiv in der Regel relativ stabil, aber eine Einzelaktion von Mike Kuta in der 14. Minute hat dann dazu geführt, dass die Mühlheimer mit 1:0 in Führung gingen. Zwischendurch hatte Tobias Mewis in der Mühlheimer sogar Zeit, mit dem Publikum zu sprechen. Also da haben die Wuppertaler einfach zu wenig gemacht. Das möchte ich damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, so gegen Ende der ersten Halbzeit. Und dann fiel durch eine Einzelaktion von Paul Schütter auch noch das 2:0. Und die Mühlheimer gingen mit einem einigermaßen komfortablen Vorsprung dann in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel ab der 24., 25. Minute etwas offener, mehr Tempo. Es wurde dann schneller gespielt. Auch die Wuppertaler haben einfach mehr Tempo in ihr Spiel gebracht. Das fehlte in der ersten Halbzeit sicherlich auch an der einen oder anderen Seite. Hatten über Clayton, den Torhüter, und Chatriot eine gute Möglichkeit am langen Pfosten, den Ball dann ins Tor zu bringen. Morawski muss allerdings auf der Gegenseite das 3:0 machen für den PCF. Dann ist das Ding gelaufen. Passiert aber nicht. Die Wuppertaler machen das 2:1. Waren so ein bisschen dran in dem wieder mal, auch nicht nur qua Ergebnis, sondern auch qua Spielverlauf. Aber dann hält Dina Wandi, der Torhüter des PCF, ein unfassbares Ding, der ohnehin ein gutes Spiel gemacht hat. Aber darüber sprechen wir ja gleich noch mit Yannis Karamitsos. Hält ein unfassbares Ding, da müssen die Wuppertaler eigentlich zum 2:2 kommen. Passiert aber nicht, die Mühlheimer fahren Konter, machen das 3:1, spielen sehr gut zu Ende. Und in eine gute WSV-Phase rein, wie ich gerade schon sagte, ja, und da lief auch nicht mehr viel beim WSV. Standen auch bei 5 Fouls, dann gab es das 6. Foul. Morawski verwandelte dann in der 40. Minute den 10 Meter und dann war endgültig der Deckel drauf. Und der PCF hat sich verdient die Punkte geholt und im Anschluss habe ich dann mit beiden Trainern nochmal gesprochen.
Und diese Interviews, die hören wir jetzt.
Bei mir Armin Catani, Spielertrainer WSV. Soeben, wenn man die Situation in der Tabelle sich betrachtet, eine bittere Niederlage kassiert beim PCF Mühlheim. Armin, ist es mal wieder die mangelnde Explosivität und Kreativität in der Offensive gewesen oder woran lag es, dass ihr heute nicht mehr geholt habt?
Das würde ich nicht direkt sagen. Ich glaube, es war einfach die Einstellung der Jungs. Ja, man hat gesehen, dass Mühlheim dieses Spiel gewinnen wollte. Ja, das haben die auch auf dem Feld gezeigt. Ich glaube, im Großen und Ganzen hatten wir mehr vom Spiel. Wir hatten mehr Ballbesitz, aber Mühlheim hat das eiskalt ausgenutzt. Ich glaube, die haben in der ersten Halbzeit 3-4 Mal aufs Tor geschossen. 2 Dinger waren drin und ich glaube, wir haben bis zum vorderen Drittel ganz ordentlich den Ball laufen lassen. Aber einfach vom Tor waren wir nicht gut genug und wir wissen, dass das unser Problem ist. Aber ja, Glückwunsch an die Mühlheimer erstmal.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, euch ist vielleicht etwas die Leichtigkeit der ersten 3 bis 4 Spieltage abhanden gekommen. Da habt ihr immerhin gegen den MCH einen Punkt geholt, als einzige Mannschaft in der Liga bisher überhaupt. Stimmst du mir dazu?
Ja, ich glaube, der Bruch kam beim Bonner SC, als wir eine 2:0-Führung, einen 2:2 Unentschieden verspielt haben. Von da an ging es so ein bisschen bergab. Die Trainingsbeteiligung war nicht gut. Wir haben, glaube ich, im ganzen Dezember nicht trainiert. Wir haben jetzt vor Mühlheim einmal trainiert und man merkt einfach, dass das halt auf so einem Niveau nicht reicht.
Jetzt habt ihr den direkten Vergleich auch verloren. Trotz allem seid ihr punktemäßig noch vor den Mühlheimern, das muss man auch sagen. Jetzt geht's gegen den MCH, danach gibt's erstmal wieder eine Pause. Wie lautet die Zielsetzung für das Spiel gegen den MCH?
Ich glaube, gegen MCH sind wir wieder der krasse Außenseiter, obwohl wir die einzige Mannschaft waren in der Hinrunde, die gegen die gepunktet hat. Aber ich habe das Gefühl, dass uns Spiele gegen größere Mannschaften besser liegen, dass die Jungs bissiger sind, heißer sind. Ich glaube, wir können da ohne Druck spielen und vielleicht schaffen wir wieder eine Überraschung gegen den CR.
Armin, ich danke dir für dieses Gespräch und drück die Daumen für die kommenden Aufgaben.
Vielen Dank.
Bei mir Yannis Karamitsos, Trainer des PCF Mühlheim, mit einem zufriedenen Gesicht. Yannis, wie wichtig war der Sieg heute?
Also für uns, erstmal Dankeschön. Für uns war der Sieg heute extrem wichtig, dass wir da so den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze halten können. Und was noch ein Tick positiver ist, dass wir den direkten Vergleich gegen Wuppertal jetzt vorne liegen. Und das kann vielleicht am Ende der Saison ausschlaggebend sein.
Ja, du sprichst den direkten Vergleich an. Den hätte ich tatsächlich auch noch angesprochen. Der ist möglicherweise am Ende der Saison ja, kriegsentscheidend, wenn es um die Vergabe von Plätzen geht. Solltet ihr punktgleich sein, lasst ihr auf jeden Fall den WSV hinter euch. Ich habe mal wieder ein sehr homogenes Team gesehen. Ein guter Mix auch aus erfahrenen Spielern, aus jungen Spielern. Ihr präsentiert immer mal wieder auch jemanden, den ich noch nicht auf dem Schirm hatte, den ich auch noch gar nicht spielen gesehen habe. Nämlich Kuta zum Beispiel, der das 1-0 macht durch eine Einzelaktion. Das Team war sicherlich ein Faktor insgesamt, aber inwieweit war der Torhüter heute auch ein Faktor? Ich habe Puria schon sehr gut gesehen heute.
Ja, der hat in der ersten Halbzeit auch alles gehalten. Da ist er zu 0 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit auch ein tadelloses Spiel gemacht. Das Gegentor war eigentlich ein Wechselfehler von uns. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Aber im Großen und Ganzen hat der Torwart natürlich einen ganz großen Anteil an dem Sieg heute. Aber nicht nur allein, sondern die Mannschaft an sich. Jeder wusste vor dem Spiel, um was es geht. Und dementsprechend waren die Jungs auch über 40 Minuten, fand ich, voll motiviert und engagiert. Sind jeden Ball hinterher, haben sich gegenseitig auch angefeuert. Und das Ergebnis, denke ich mal, auch mit 4-1 geht völlig zurecht.
Habe ich ähnlich gesehen. Die Mannschaft war einfach galliger als der WSV. Jetzt geht's nächste Woche nach Bielefeld zu den Black Panthers. Hinspiel verloren, mehr oder weniger deutlich. Was dürfen wir von euch erwarten nächste Woche?
Ja, das wird schwierig, weil nächste Woche haben wir jetzt schon wahrscheinlich den einen oder anderen Ausfall. Müssen wir mal gucken, wer jetzt nächste Woche am Start ist. Aber auch völlig egal, wenn wir auch mit einer ganz jungen Mannschaft hinfahren. Heute hatten wir, glaube ich, 2 18-Jährige dabei, einen 19-Jährigen. Das ist Wurst. Wir versuchen und werden da versuchen, auch alles zu geben und vielleicht einen Punkt mitzunehmen. Und wenn nicht, dann wenigstens Vollgas und Erfahrung sammeln. Und mal gucken. Das Spiel muss erstmal gespielt werden.
Ich höre, ihr habt die nötige Lockerheit im Abstiegskampf. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen für die kommenden Aufgaben und danke dir für dieses Gespräch.
Danke auch und bis bald.
Heinz-Peter, hast du zu den Aussagen von Armin Catani und Ioannis Karamitsos noch was zu ergänzen?
Nee, grundsätzlich ist dem nichts hinzuzufügen, außer dass man einfach auch hören kann, wie unzufrieden eben Armin Catani, wie enttäuscht er auch ist, weil die haben sich sicherlich mehr vorgenommen für dieses Spiel. Dann haben sie auch noch den direkten Vergleich verloren. Das kann am Ende des Tages, wie Ioannis Karamitsos sagt, auch vielleicht das Zünglein an der Waage spielen. Aber am Ende wird man dann sehen, nach dem 18. Spieltag, wie wichtig oder wie wertvoll dieser direkte Vergleich dann gewesen ist.
Und wir machen eine kurze Pause hier beim Futsal auf meinsportpodcast.de im Sportplatz. Und danach melden wir uns wieder. Und dann haben wir die Spitzenteams ja noch im Programm. Sennestadt gegen die Holzpfostenschwerte und die Bonner Lions. Die empfingen ja die Panthers aus Köln.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf
meinmusikpodcast.de.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 14. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Futsal-Dienstag auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück und kümmern uns jetzt um die Spitze in der Futsal-Liga West. Sennestadt zu Hause am Wochenende im Einsatz traf auf die Holzpfosten Schwerte und verlor zu Hause mit 3:4. Wir haben Sebastian Rauch, den Trainer der Sennestädter, nach dem Spiel befragt und er holt zu einer sehr umfassenden Analyse aus.
Erstmal Glückwunsch an die Holzpfosten zum Sieg. Der Sieg war sicherlich ein wenig glücklich, aber auf der anderen Seite auch verdient. Ich finde nicht, dass wir unverdient verloren haben, muss aber auch wissen, wie so etwas entsteht oder wie diese Niederlage zustande kam. Also vom Spielverlauf relativ einfach, ne, wenn man 4:3 verliert. Wir kamen durch die Bilder können es auch zeigen. Es war eher ein Glückstor, das dann zum 0-1 führt, nachdem wir schon mehrere gute Möglichkeiten vergeben hatten und dann sogar direkt vorm Tor haben wir einen doppelten Innenpfostenschuss. Wir kamen aber danach dann auch absolut verdient zum Ausgleich, also mehr als verdient. Und zur Halbzeit hat sich Schwerte das Unentschieden durchaus erkämpft. Nur muss man auch sagen, der Gegner kam über das 4-4 auf den Platz, sehr selten in unserer Hälfte und hatte sehr wenig Ballbesitz. Und Schwerte hat dann auch in der ersten Halbzeit schon über weite Strecken zum Flying Goalie gegriffen. Natürlich lässt sich darüber diskutieren, ob ein derartiger Einsatz des Flyings unseren Sport wirklich fordern tut er immer irgendwie, aber nicht die Mannschaft, die den spielt. Die Schwerteraner wird es in ihrer spielerischen Entwicklung sicherlich nicht weiterbringen. Daher rate ich mittelfristig von solchen Taktiken ab. Ein gutes Beispiel dafür ist Münster, welche über zwei Spielzeiten immer wieder diese Taktik fuhren, auch also während des Spiels, Anfang des Spiels und so weiter, immer wieder mit dem Flying zu agieren. Und so kam die grundsätzliche sportliche Entwicklung zum Stillstand. Und jetzt aktuell sieht man, dass da einiges an Aufholbedarf ist, auch wenn das natürlich noch andere Gründe hat. Übrigens, in Spanien werten viele Futsal-Experten derartige Einsätze des fünften Feldspielers, wie nun Schwerte gegen uns gespielt hat, also sehr kritisch. Auch die UEFA diskutiert über eine entsprechende Regeländerung, damit sowas halt nicht mehr möglich ist. Denn neben einem ethischen Aspekt gilt vor allem der sportliche und dass die Mannschaften sich grundsätzlich sportlich weiterentwickeln. Und daher rate ich davon ab, solche Taktiken zu fahren. Ich würde es eher in Kauf nehmen, im 4-4 die Fehler zu machen, auch mal eine Niederlage in Kauf zu nehmen, damit man sich auf 4-4 Ebene weiterentwickelt. Ne? Dann wird nämlich aus Verlieren lernen. Nun gut, dennoch müssen wir aufgrund unserer Überlegenheit zur Halbzeit wir können führen und auch das Spiel dann auch am Ende souverän gewinnen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann unsere Chancen auch relativ gut genutzt. Wir haben zwar nicht 100% der Chancen genutzt, aber sind 9 Minuten vor Schluss mit 3-1 in Führung, was den Spielverlauf dann auch gut wiedergegeben hat. Jedoch kamen wir auch gleichzeitig sehr schnell in Foulprobleme und da war dann die Krux des Spiels. Wir haben völlig unnötig noch 2 Tore durch 6 Meter und 10 Meter bekommen und somit völlig unnötig und ja irgendwie auch kurios verloren. Also wir haben uns diese Niederlage absolut selbst zuzuschreiben. Und ja, so können wir aber auch mal das Ganze runterbrechen. Das Spiel ist so ein wichtiger und ganz, ganz normaler Schritt in unserem Lernprozess und wir können aus diesem Spiel sehr viel mitnehmen. Das ist ganz wichtig für uns, dass wir dann nächste Woche eine Reaktion zeigen können, dass wir gelernt haben. Daher kann ich auch die Fragen, welche mir auch schon direkt nach dem Spiel gestellt wurden, ob wir jetzt verloren haben, weil Söser und Matic nicht dabei waren und diese Spieler können durch Oliveira und Jurado nicht ersetzt werden. Ich kann sie ganz klar beantworten, nein. Wir haben deswegen sicherlich nicht verloren. Zwar fehlen uns derzeit Spieler und auch mit Memos Söser und Vicho Matic zwei ganz wichtige Spieler, deutschlandweit mit die besten Kicker auf jeden Fall. Aber jeder, der sich mit Futsal in Deutschland nur ein wenig auseinandersetzt. Der weiß auch, dass unsere Neuzugänge ganz andere Spielertypen sind, ganz andere Positionen auch anders interpretieren und niemand auf diesem Level 1:1 ersetzt werden kann. Also dafür ist dieses Spiel viel zu kompliziert und so einfach geht das nicht. Ja? Aber zu sagen ist, natürlich hatten wir am Samstag auch einige Personalprobleme. Es konnten 4 Spieler insgesamt gar nicht spielen. Also Söser, Matic, Ljubic und Kilic haben auch nicht gespielt. Diese ganzen Itches am Ende. Nee, 4 Spieler, 4 wichtige Spieler, 4 leistungsstarke Spieler konnten nicht spielen. Zudem waren Kalemci, Getschim, Oliveira und Jurado selbst auch noch angeschlagen und haben aber dennoch gespielt. Ja, und dann vielleicht noch Faktoren, die damit reinspielen. Wir hatten zuvor keine Trainingseinheit, in denen alle Spieler zusammen trainieren konnten. Das hat man dann in bestimmten Situationen gemerkt, zum Beispiel gegen den Flying Goalie. Da waren Abläufe und Absprache und so weiter. Das hat noch nicht ganz gegriffen, aber das sind keine Ausreden jetzt, denn von den Spielanteilen und Möglichkeiten her hätten wir das Spiel einfach souverän gewinnen müssen. Deswegen heißt es jetzt schauen, was wir falsch gemacht haben und wir können uns echt auf den nächsten Samstag im Wuppertal freuen, denn wir können in dieser Woche endlich komplett trainieren. Einige Spieler werden ihre Angeschlagenheit dann auch überwinden und am Samstag dann Vollgas geben und wir werden die Fehler vom Samstag abstellen und deswegen bin ich optimistisch und freue mich auf das Spiel im Wuppertal.
Heinz-Peter, das waren viele Punkte, die Sebastian da angesprochen hat in diesem Interview beziehungsweise in diesem Monolog, in seiner Analyse. Lass uns erstmal zum Spiel kommen. 3:4 verloren, seine Wertung hast du gehört. Wie würdest du das denn einschätzen? Kannst du mit ihm konform gehen?
Ja, ich habe auch ein bisschen was gelesen, ich habe auch ein bisschen was gesehen. Das 0:1 zum Beispiel, das spricht er ja auch an, das schießt sich der MCH fast selber rein. Also da gibt es ein Missverständnis zwischen dem Spieler und dem Torhüter. Und Nepken kann dann, aus, ich würde mal schätzen, 15 Metern ins leere Tor reinschießen. Und dann haben sie, wenn ich wirklich rein auf das Ergebnis blicke, das Spiel eigentlich an sich gerissen. Jurado Garcia trifft zum 1:1. Cleverson macht das 2:1. Erdem dann sogar in der 30. Minute das 3:1. 10 Minuten noch zu gehen. Gute Qualität in der Mannschaft, trotz des Fehlens von Söser und Matic. Aber dafür möchte ich vielleicht auch noch kurz drauf zu sprechen kommen. Es gab ja 2 Top-Neuverpflichtungen für den MCH mit Jurado Garcia, der zurückgekommen ist, der übrigens sein erstes Spiel dann für den MCH macht gegen sein Ex-Team, gegen die Holzpfostenschwerte, trifft auch noch. Am Ende hat er sich aber, was die Mannschaft und was das Ergebnis angeht, nicht belohnt bei seinem Comeback. Aber das nur am Rande. Oliveira ist auch im Grunde genommen zurückgekommen, der ja auch von Gütersloh kommt, also auch hier aus der Region, aus Westfalen. Von Hohenstein-Ernsthal zurück zum MCH, letztes Jahr oder in der letzten Saison noch deutscher Meister geworden, also bringt auch eine unfassbar große Qualität mit. Erdem, Getschim, 2 Nationalspieler, ebenso wie Matic und Söser, die übrigens im erweiterten Kader für die deutsche Nationalmannschaft für die Qualifikationsspiele stehen. Aber Sieber, Sebastian Rauch, sagt es, die beiden sind verletzt. Also ich hörte, Matic hat sich einen Arm gebrochen bei den Hallenstadtmeisterschaften an der Bande. Achtung, man sollte vielleicht nicht mehr diese Art von Hallenfußball spielen. Und Söser hat sich beim gleichen Turnier verletzt, mit einer Verletzung, die ich nie aussprechen kann. Syndesmosebandriss oder so, hörte ich. Und die beiden, ich habe die Informationen aber nur auf einem kurzen Dienstweg erhalten. Also sind keine offiziell bestätigten Informationen. Also von daher weiß ich nicht, ob es hundertprozentig so ist. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, sie haben auf jeden Fall beide nicht gespielt und darauf möchte ich eigentlich zu sprechen kommen. Nee. Der Organismus ist halt gestört. Söser ist und Matic auch, aber vor allen Dingen auch Söser. Memos Söser ist ein wichtiger Spieler für den MCH. Und ich habe es gestern oder vorgestern noch gelesen, Lucien Favre, ich denke, der ein oder andere wird ihn kennen, sagte, Fußball spielen ist, oder gut Fußball spielen ist wie Kuchen backen. Wenn dann die ein oder andere Zutat nicht fehlt, dann kann das Ganze schon in die Hose gehen. Oder wenn man die ein oder andere Zutat zu viel oder zu wenig dosiert. Ich glaube, das kann man so ein bisschen auf den MCH runterbrechen in diesem Fall. Der Organismus ist jetzt nicht umfassend gestört. Die haben immer noch eine enorme Qualität in der Mannschaft. Aber es fehlen schon 2 wichtige Spieler. Es kommen 2 neue Spieler. Die müssen sich auch erstmal reinfinden. Die müssen auch erstmal eingrooven, müssen die sich erstmal. Ja, und dann kann sowas wie hier dabei rauskommen, dass man so ein Spiel, was man eigentlich in der ersten Halbzeit vielleicht schon entscheiden müsste, die haben ja auch noch 6-mal Aluminium getroffen, allein in Halbzeit 1, ja, dass man das dann am Ende noch verliert gegen eine Mannschaft, die ja auch durchaus eine Qualität mitbringt. Also bei aller Schwäche, die der MCH vielleicht in diesem Spiel gezeigt hat, man muss als Holzpfostenschwerter dann auch erstmal in der Lage sein, so ein Ding noch zu drehen mit 3-1 Rückstand. Und ja, und wie gesagt, der Organismus ist sicherlich leicht gestört gewesen und ja, und das waren so kleine Ausschläge, die führen dann zu sowas. Und die Holzpfosten haben es ausgenutzt. Kliegel, Man of the Match, muss man ganz klar sagen, hat 3 Tore gemacht, das 3-2 in der 33. hat das 3-3 in der 36. gemacht. Und dann auch noch das 3-4 in der 38. Also die haben bestimmt Spaß. Die haben zum Länderauswahlturnier, glaube ich, keinen Spieler gestellt, die Holzpfosten, vor Wochenfrist. Haben aber dafür die Stadtmeisterschaften in Schwerte gewonnen. Mhm. Und haben offensichtlich da auch so eine gewisse Euphorie mitgebracht, weil ich habe ja das letzte Spiel vor der Winterpause gesehen, dann haben sie nicht gut performt gegen Düsseldorf. Jetzt haben sie einen sehr starken Auftritt gezeigt. Beim MCH, da muss man erstmal gewinnen. Ist, glaube ich, auch die erste Heimniederlage für den MCH seit gefühlt 4000 Jahren. Ich übertreibe jetzt, aber die haben schon ewig kein Heimspiel mehr verloren, wenn überhaupt. Und jetzt sage ich noch was und da werden alle sagen, ja, natürlich. Ja, klar, ich hatte es irgendwie im Gefühl.
Ja, natürlich. Was hast du denn für ein Gefühl, wenn du dir nochmal die Kritik von Sebastian Rauch in Sachen Flying anhörst und da nochmal was zu sagst? Er war ja nicht begeistert davon, dass die Holzpfosten auf dieses taktische Mittel so oft zugriffen.
Ja, es ist nicht schön anzusehen. Es macht ja auch so ein bisschen das Spiel kaputt. Also ich bin da schon so ein bisschen bei ihm. Es trägt auch nicht unbedingt zur spielerischen Entwicklung bei, weil es ja dann häufig, das Spiel spielt sich ja dann in der Mannschaft ab, die eben nicht mit Flying spielt. Man schnürt diese Mannschaft da ein, man spielt sich den Ball hin und her und versucht dann irgendwie eine Chance zu kreieren. Also es kommt nicht so ein wirklicher Schlagabtausch zustande, aber es ist erlaubt und insofern ist es auch legitimiert, dass die Holzpfosten eben dieses Stilmittel einsetzen und am Ende, wie man so schön sagt, gibt ihnen der Erfolg recht.
Das tut er auf jeden Fall. Die Holzpfosten Dritter in der Tabelle, 19 Punkte. Die Sennestädter noch Erster, aber punktgleich mit dem Zweiten, mit den Panthers aus Köln. Und die feierten einen Kantersieg bei den Bonner Lions. 13-3 ging es am Ende für die Panthers aus. Wir hören Christoph Ruschenpöhler.
Zum Rückrundenauftakt gab es einen überzeugenden Sieg von uns. Früh im Spiel haben wir klar gemacht, dass es nur einen Sieger geben kann und das Ergebnis dann kontinuierlich ausgebaut. Insbesondere durch das hervorragend aufgelegte Trio Heinze, Hirosawa, Hoffmanns. Die allerletzten Minuten wurden dann noch etwas wilder, gab es dann hin und her, aber insgesamt sind wir sehr zufrieden und eine Leistung, auf die wir aufbauen können.
Ja, Christoph Ruschenpöhler und die Kölner sind zufrieden, können sie auch sein mit diesem 13-3. Das ist der optimale Auftakt in das neue Jahr, in die ja, sozusagen Rückrunde.
Ja, besser kann man fast nicht starten und er fasst es ja auch kurz und schmerzlos zusammen. Er spricht ja Heinze, Hoffmanns und Hirosawa an. Hertha BSC hat ja den Slogan Ha, ho, he, Hertha BSC. Hier könnte man sagen He, ho, hi, Futsal Panthers Köln. Keine Ahnung. Jedenfalls haben die drei zusammen 10 Assists und 10 Tore produziert. Das ist schon mal eine Qualität und das ist schon mal eine Aussage. Und ja, sie werden sicherlich einen erfreuten Blick nach Sennestadt geworfen haben, sind jetzt wieder punktgleich. Und das haben sie dann über ein besseres Trainingsspiel, sage ich jetzt mal so, in Bonn dann erreichen können. Sie sind halt gleichgezogen jetzt nach Punkten mit dem MCH, sind im direkten Vergleich immer noch schlechter, weil sie das Heimspiel gegen den MCH mit 0-2 verloren haben. Die Kölner sollten gucken, dass sie bis zum 23.02. ja, diese gleiche Höhe halten, um dann endlich mal ihr MCH-Trauma zu besiegen. Weil dann gibt es nämlich das Rückspiel beim MCH in Sennestadt. Und zu den Bonnern möchte ich noch sagen, also auch hier gab es einen brüderlich vereint, das hatten wir ja schon mal, beim PCF gegen den WSV zum Beispiel. Pascal Wenker hat noch beim Länderauswahlturnier mit einigen Leuten der Kölner zusammengespielt, vor anderthalb Wochen in Duisburg. Aber am Ende hat Pascal Wenker letztlich nicht dazu beitragen können, dass man den Kölnern irgendwas abgewinnen konnte. Es gab schon im Hinspiel ein 0-12, jetzt gab es ein 3-13. Ja, okay, vom Ergebnis her ist es etwas besser. Aber ob es dann am Ende positiv ist, das sei mal dahingestellt. Dennis Prause hat zweimal getroffen, er ist ja der Torschütze vom Dienst bei den Bonnern. Die Bonner investieren eine ganze Menge. Also wenn ich das so mitbekomme über Social Media, ich habe sie leider in dieser Saison noch nicht gesehen. Deswegen habe ich mir das Heimspiel PCF Mülheim gegen Bonner Lions groß in meinen Kalender eingetragen, weil ich möchte die Mannschaft unbedingt mal sehen. Es ist immer schwierig, aus der Ferne dann auch solche Analysen zu stellen. Aber ich glaube, so ein bisschen kann man schon rauslesen. Sie machen viel. Sie spielen Turniere. Sie waren, glaube ich, noch in Minden unterwegs. Jetzt in der Winterpause haben ein Turnier gespielt. Sie suchen immer wieder neue Spieler. Sie sind sehr umtriebig. Sie hatten auch hier einen relativ großen Kader. Aber gut, jetzt haben sie auch gegen die Kölner gespielt. Das muss man natürlich dann auch nochmal wieder gesondert betrachten. Die Kölner und der MCH sind schon eine Klasse für sich in dieser Liga, in dieser Saison. Aber die Bonner, da fehlt es natürlich auch ein Stück weit an Qualität, klar, vor allem gegen so eine Mannschaft wie Köln, aber irgendwie muss es da noch an anderen Dingen fehlen, weil sie sind meiner Meinung nach qualitativ in der Lage, mehr zu holen als diese 5 Punkte, die sie bisher geholt haben. Und wenn sie noch was reißen wollen in dieser Liga, wenn sie den Abstieg noch verhindern wollen und wenn man dann nicht sagen soll, jetzt schon die Würfel sind gefallen, dann sollten sie bis zum 30.03., da spielen sie am letzten Spieltag gegen den MCH Sennestadt, da bin ich mir ziemlich sicher, da werden sie nichts holen. In der Zwischenzeit haben sie noch 7 Spiele und aus diesen 7 Spielen brauchen sie 5 Siege, um auf 20 Punkte zu kommen. Ich glaube, mit 20 Punkten hat man eine einigermaßen realistische Chance, die Klasse in dieser Saison zu halten. Das heißt also weiterarbeiten und jetzt irgendwann auch die Punkte holen, Bonn. Und die Kölner werden sicherlich mit einem sehr positiven Gefühl aus diesem Wochenende rausgegangen sein.
Und dann am nächsten Wochenende zu Hause Düsseldorf empfangen. Für Sennestadt geht's nach Wuppertal, das hatte Sebastian Rauch schon gesagt. Und die Bonner Lions, die treffen auf die Holzpfostenschwerte. Außerdem noch Black Panthers gegen Mülheim. Das sagte Goran Novakovic am Anfang ja, was das für ihn persönlich auch bedeutet und für die Fans. Und Schwerte trifft auf Münster. Und das Ganze fassen wir dann in der nächsten Woche am Futsal-Dienstag hier auf meinsportpodcast.de bei Sportplatz wieder für euch zusammen mit vielen Stimmen aus den Vereinen und natürlich mit der Stimme von Heinz-Peter Effing. Heinz-Peter, danke für heute.
Danke, Malte.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.